Wir wollen das Judentum, das jüdische Leben aus dem vermeintlichen Ghetto, aus dieser Nische rausholen und sagen, es gibt eine gemeinsame Geschichte.
Eine gemeinsame Geschichte von Juden und Nichtjuden, gerade in den heutigen Zeiten, in denen auch Antisemitismus immer mehr um sich zu greifen scheint, nicht nur in Israel, sondern auch hierzulande, für viele mehr als unvorstellbar. Hallo, ich bin Ralf Schöffmann und begleite Sie durch eine neue Ausgabe Alpha und Omega, mehr als du glaubst. Die Worte, die wir gerade eingangs gehört haben, stammen von Dr. Michael Niemetz. Er ist Leiter des Museums zur Geschichte von Christen und Juden in Laupheim. Die Stadt im oberschwäbischen Landkreis Biberach zählte einst die größte jüdische Gemeinde in Baden-Württemberg, bevor die Gemeindemitglieder in der Zeit des Nationalsozialismus verschleppt und getötet wurden. Anfang 2024 eröffnete im Laupheimer Museum eine neue Dauerausstellung mit dem Titel »Jüdische Beziehungsgeschichten«. Darüber und warum es für das Museum wichtig ist, nicht nur das reine Gedenken zu vermitteln, sondern auch Demokratieverständnis, rede ich mit dem Leiter des Museums. Übrigens, diese Folge gibt es auch zum Anschauen. Mehr Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Auch spannend bei diesem brisanten Thema, die Meinung von meinem zweiten Studiogast, Dr. Michael Blume. Der Beauftragte der baden-württembergischen Landesregierung gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben unterstreicht, wie wichtig der Ansatz des Laupheimer Museums für ein gelingendes Miteinander und eine funktionierende Demokratie ist. Lernen im und vom Museum. Reinhören lohnt sich. Jetzt in Folge 157 von Alpha und Omega, mehr als du glaubst. Los geht's. Herr Niemetz, welche Rolle spielt denn Laupheim in der Geschichte der Juden und Jüdinnen in Baden-Württemberg?
Ja, Laupheim war nicht die älteste jüdische Gemeinde in Württemberg in der frühen Neuzeit. Bad Buchau war eine ältere Gemeinde, aber es ist eine sehr erfolgreiche Entwicklung ab dem 18. Jahrhundert gewesen, sodass Laupheim im 19. Jahrhundert die größte jüdische Gemeinde von Württemberg war. Und viele städtischen Gemeinden, die dann später entstanden sind, sind zurückgegangen auf die großen Gemeinden im Oberschwaben und mit Laupheim der größten jüdischen Gemeinde.
Ab wann finden sich Jüdinnen und Juden in Laupheim? Also wann gibt es die ersten Aufzeichnungen?
1724, genau vor 300 Jahren, kamen vier jüdische Familien aus der näheren Umgebung und haben um Aufnahme gebeten beim Ortsherrn, beim Freiherrn von Welden. Und dieser Frage wurde positiv nachgegangen und der erste Schutzvertrag dann 1730 ausgestellt für 20 Familien.
Was heißt es, einen Schutzvertrag zu bekommen? Was darf man sich darunter vorstellen?
Der Schutzvertrag ist im Prinzip eine rechtliche Festlegung, was die Juden für Rechte und Pflichten haben in diesem Ort. Der muss ausgestellt werden, weil die Juden keine Eigentumsverhältnisse oder Freizügigkeit hatten in dieser Zeit. Das heißt, die waren ausgewiesen worden im 15. Jahrhundert aus den großen Territorien und den Reichsstädten und sind dann aufs Land gegangen, weil ihnen gar nichts anderes übrig blieb. Und so sind sie in diesen Territorien beim niederen und mittleren Adel gelandet und haben um Aufnahme gebeten. Und dafür musste dann ein Vertrag ausgestellt werden.
Also zuvor, wenn ich Sie richtig verstanden habe, waren Jüdinnen und Juden hauptsächlich in den Reichsstädten, in den Städten beheimatet. Jetzt fliehen sie oder wandern ab aufs Land. Warum sind die aufs Land abgewandert?
Es gab immer wieder Vertreibungen und Plünderungen. Also die Juden hatten immer ein fragiles Verhältnis, hatten keine Eigentumsrechte, keine Freiheitsrechte, keine bürgerlichen Rechte und durften auch keine christlichen Berufe, als sie durch die Zünfte geregelt wurden, ausüben. Und deshalb blieb ihm eigentlich nur der Handel übrig. Und dann sind die natürlich in die Handelszentren gegangen, wie jetzt die Reichsstädte Ulm oder Augsburg waren große jüdische Gemeinden im Mittelalter. Und da gab es immer wieder Plünderungen und Vertreibungen. Und die letzte war im 15. Jahrhundert dann.
Ein Stichwort, das auch immer wieder fällt, wenn man Laupheim und Judentum miteinander sucht und findet, ist der Begriff des Landjudentums. Was verbirgt sich dahinter?
Eben diese Ansiedlung außerhalb der großen Städte. Also wenn man genau hinschaut, dieses Landjudentum ist in der Regel um die ehemalig großen Reichsstädte und Reichszentren außenrum gewesen, weil die Verbindung zum Handel ja immer noch entscheidend war. Und auch die Ansiedlung in Laupheim, so stand es auch im Schutzvertrag drin, war, um den Handel zu beleben. Also das hat man gewusst, dass die Juden als Kaufleute und Händler sehr fähig waren und dafür hat man die Leute dann geholt, allerdings gegen hohe Abgaben. Also es war jetzt kein Akt der Nächstenliebe, sondern es ging um die Steuerlast.
Wie lange hatte dieser Schutzvertrag Gültigkeit?
der erste für 20 Jahre. Und weil es eben eine Erfolgsgeschichte ist in Laupheim, war dann nach 20 Jahren der nächste für 30 Familien auf 30 Jahre und 1784 für 40 Familien. Mhm. Und da wurde dann die größte jüdische Gemeinde im 19. Jahrhundert raus.
Herr Dr. Blume, Laupheim, die größte jüdische Gemeinde, spielt das denn heute noch in diese Geschichte von Laupheim in Ihrer Funktion als Beauftragter des Landes gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben in irgendeiner Art und Weise eine Rolle?
Ja, eine sehr große Rolle sogar. Es ist so, dass, wenn ich so sagen darf, eines der besten Museen, nicht nur Gedenkstätte, sondern wirklich ein Museum in Laupheim zu sehen ist, wo auch das Miteinander, also das jüdisch-christliche Miteinander dargestellt wird. Gleichzeitig ist es eben so, dass Landjudentum ja entstanden ist, weil es schon Vertreibungen gegeben hat, ja, aus den Reichsstädten, aus den Universitätsstädten. Das heißt, wir sehen hier das uralte Motiv des Bildungsneides, wo der Antisemitismus herkommt, sehen aber auch, dass es immer wieder Versuche gegeben hat, damit klarzukommen und sich neu anzusiedeln und dem Land eine zweite, dritte, vierte Chance zu geben. Und wenn ich heute für die Förderung von jüdischem Leben auch zuständig bin, dann ist das natürlich eine Geschichte, die eigentlich jede Baden-Württembergerin und jeden Baden-Württemberger kennenlernen sollte, zumal Karl Lemle aus Laupheim kommt. Da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen.
Den werden wir im Laufe dieser Sendung auch noch zu sprechen kommen, auf Karl Lemle. Aber Sie haben es schon erwähnt, die Beziehungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern Laupheims und den Jüdinnen und Juden, die dort ankamen, das ist jetzt auch das Thema einer neuen Dauerausstellung, Herr Niemetz, die seit Anfang Januar 2024 in Ihrem Museum zu sehen ist. Eine neue Dauerausstellung, konzipiert in Zusammenarbeit mit dem Haus der Geschichte in Stuttgart. Nehmen Sie uns doch mal mit in die Ausstellung. Herr Niemetz, was erwartet die Besucher? Wir sehen auch ein paar Bilder für die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass sie sich was vorstellen können. Hier zum Beispiel einen Raum, in dem an der Decke bunte Fäden zu sehen sind. Was erwartet die Menschen, die ihre Ausstellung in Laupheim besuchen?
Ja, es erwartet einen eine ziemlich wörtlich genommene Ausstellungsgestaltung zu dem Beziehungsgeflecht von Christen und Juden. Also wir wollen das Judentum, das jüdische Leben aus dem vermeintlichen, das gab es ja in Laupheim nicht, aber aus dem vermeintlichen Ghetto, aus dieser Nische rausholen und sagen, es gibt eine gemeinsame Geschichte. Und nicht nur eine jüdische Geschichte, die ein Sonderfall ist und auf ewigen Sonderfall bleiben wird, weil man sie nicht dazugehören lässt zur Mehrheitsgesellschaft, sondern wir haben schon immer gesagt, wir wollen das Zusammenleben, die gemeinsame Geschichte am Beispiel von der Stadt Laupheim vermitteln, exemplarisch eigentlich fürs ganze Land, weil es sind analoge Vorgänge an anderen Orten gewesen. Aber in Laupheim war es ein sehr intensives und gelungenes Miteinander über viele Generationen. Und dieses Beziehungsgeflecht wird in der neuen Ausstellung textil vermittelt. Also es kommen Fäden in die Ausstellung rein und durchziehen das Zusammenleben über 2-3 Jahrhunderte, wie es gut funktioniert hat. Und das ist unser Kernthema, das wir vermitteln wollen. Mhm. Vorbehaltlich eines Daches, das immer dabei ist, das ist der Staat. Einer macht die Regeln.
Sie haben schon gesagt, die Beziehungen sind etwas Wichtiges. Wie sahen diese Beziehungen denn aus? Also wie darf man sich das vorstellen?
Die haben sich entwickelt. Im 18. Jahrhundert war es eine Beziehung, die überwiegend unter den Christen und Juden ein Nebeneinander war, kein intensives Miteinander, weil die Gesellschaft noch diese Freiheitsrechte gar nicht hatte und nicht praktizieren konnte. Und wir hatten natürlich ein Schutzverhältnis. Also die Regierung, der Ortsherr war ein Christlicher und der hat die jüdische Minderheit geschützt. Und das ist der Anfang. Und im 19. Jahrhundert kommen Emanzipationsgesetze, Gleichstellungsgesetze. Der Staat reagiert jetzt anders. Er hat eine neue Minderheit. Der württembergische König hatte vorher keine Juden und auch keine Katholiken. Und er nimmt es ernst und stellt die Religionsgemeinschaften gleich und gibt ihnen alle bürgerliche Rechte und Freiheiten.
Wir haben eben ein Bild gesehen, das auf ein sehr dunkles Kapitel dieser Geschichte hinweist. Es gibt einen Punkt, auch in der Geschichte der Juden in Laupheim, wo die Beziehungen zerreißen. Hier, Herr Niemetz, nehmen Sie uns einmal ganz kurz mit, was sehen wir denn hier genau? Also die Fäden sind zerrissen, das Tuch ist zerschnitten.
Ja, und die Farben sind weg. Es ist keine Farbe mehr im Spiel. Es gibt keine agile, bunte Miteinandergesellschaft mehr, weil es diese Rechte nicht mehr für alle gibt, die Gesellschaft zu gestalten. Und die finale Zäsur war letztendlich die Reichspogromnacht im ganzen deutschen Sprachraum, als die Synagogen angezündet und zerstört wurden im November 1938. Und da zerbricht es endgültig, weil viele jüdische Württemberger hatten noch gehofft, dass das zu Ende geht mit dem Nationalsozialismus oder dass man sich irgendwie hier arrangieren kann und die Phase überlebt. Und die Reichspogromnacht hat dann gezeigt, dass das hier überhaupt keinen Wert mehr hat.
Herr Dr. Blume, wenn Sie dieses, ich finde, sehr beeindruckende Bild sehen im Hintergrund, die brennende Synagoge in Laupheim, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ja, also zum Beispiel, dass wir tatsächlich gerade auch in Laupheim eine Tradition hatten, dass man Fasching und Purim, dass sich also die religiösen Feste berührt haben. Also diese Bänder stehen für persönliche Beziehungen, aber durchaus auch für, wir würden das heute sagen, interreligiöse Beziehungen. Ja, die Religionen haben sich gegenseitig berührt und miteinander interagiert, wenn auch nicht auf der Basis von Gleichstellung, aber dann doch kulturell. Und dann ist die absolute Zerstörung. Dann ist also der Sieg des Hasses. Viele sind schon geflohen, sind schon ausgewandert, aber auch diejenigen, die noch da geblieben sind, begreifen jetzt, es gibt keine Chance mehr. Und es ist ja dann der Auftakt tatsächlich zur Vernichtung. Für mich ist das insofern natürlich einerseits der Kern meines Auftrags, sich dagegen zu stellen, dass sich solche Dinge wiederholen und gleichzeitig auch das Staunen darüber, dass zwar nicht in Laupheim, aber in Baden-Württemberg insgesamt wir wieder blühendes jüdisches Leben haben. Und zwar jetzt gerade auch in den Universitätsstädten. Also wir haben zum Beispiel jüdische Studierendenbünde, für die ich mich sehr einsetze, weil genau das war damals nicht erlaubt. Also die durften nicht in den Städten leben. Das Landjudentum, das sollte man nicht romantisieren, weil es war eben eine Folge von Vertreibungen gewesen. Und jetzt hat unser Land derzeit wieder die Chance zu sagen, diesmal bauen wir eine gemeinsame Zukunft. Und deswegen ist das Erschrecken, aber auch der Wille und die Hoffnung für eine gemeinsame Zukunft.
Und da kann die Dauerausstellung im Laupheimer Museum dazu beitragen?
Ja, also wir bekommen jetzt ja in Baden-Württemberg das Fach Medienbildung. Da habe ich sehr drum gekämpft, weil, wie gesagt, das Judentum ist am besten zu verstehen. Es ist die erste Religion der Alphabetisierung. Ja. Der Begriff Bildung kommt direkt aus dem ersten Buch Mose, der Mensch im Bilde Gottes geschaffen. Da kommt unser Bildungsbegriff her. Ja, das war einfach, also Jesus zum Beispiel, der im Alter von 12 Jahren lesen und schreiben kann, als Sohn eines Zimmermanns. Das ist Judentum. Und der Antijudaismus und spätere Antisemitismus ist vor allem auch aus Bildungsneid entstanden. Und jetzt zu sagen, wir haben jetzt die Chance, einmal aus der Geschichte zu lernen, die Macht von Medien zu verstehen, im Guten wie im Schlechten. Karl Lemle, von dem wir hören werden, ja, ich glaube, der einzige Laupheimer, der jemals einen Oscar bekommen hat, das ist natürlich ein hervorragender Ort. Und ich hoffe, dass viele Lehrerinnen und Lehrer, dass viele Schulen Laupheim aussuchen werden und dort Medienbildung mit unserer Geschichte, unserer Landesgeschichte verknüpfen.
Herr Niemetz, wenn man den konkreten Arbeitsauftrag des Laupheimer Museums in einen Satz fassen müsste, jetzt haben Sie die Chance, Werbung zu machen, vor allem für Lehrerinnen und Lehrer, für Schulen in Baden-Württemberg. Wie lautet denn der konkrete Arbeitsauftrag Ihres Museums? Warum sollten Schulklassen nach Laupheim kommen?
Die Schulklassen oder eigentlich alle in der Gesellschaft müssen sich früher oder später damit auseinandersetzen, wie Freiheit gestaltet werden kann. Wie funktioniert eine Gesellschaft, die Freiheit gewährt, aber wie funktioniert auch, dass das miteinander umgesetzt werden kann. Und das ist unser Thema. Wir wollen vermitteln, Verantwortung zu nehmen in einer freiheitlichen Gesellschaft. Das ist in dem Fokus, in dem Brennglas auf die jüdische Minderheit herauszuarbeiten. Das ist eben das Einzigartige dran, weil wir das ganz genau anschauen. Wir machen keine allgemeine Erzählung, sondern wir schauen eine Minderheit an, wie hat die diese Freiheiten genutzt. Und das war eine unglaublich erfolgreiche Nutzung, von der Emanzipation bis zur teilweise auch Assimilation der jüdischen Minderheit war das eine Erfolgsgeschichte sondersgleichen und hat Neues hervorgebracht. Das ist auch noch ein ganz zentraler Inhalt, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Die haben das gar nicht gewusst, was am Ende des 19. Jahrhunderts rauskommen wird mit dieser Freiheit. Und auf einmal entsteht was, was es vorher und nachher nie mehr gegeben hat. Ein liberales Reformjudentum, das diese Symbiose einer deutsch-jüdischen Kultur mit christlichen Traditionen zusammenführt in einem Produkt, das ein unglaublich hohes Level und kulturelles Niveau gehabt hat. Und das hat man nicht wissen können, 3 Generationen vorher. Also das ist auch ein Auftrag an uns, optimistisch zu sein. Sobald man mit Freiheiten verantwortungsvoll umgeht und das miteinander pflegt, kommt was Gutes heraus.
Etwas Gutes in Laupheim war auch der Turnhallenbauverein.
Ja.
Nehmen Sie uns ganz kurz mit in die Zeit, müsste so Beginn des 20. Jahrhunderts gewesen sein, der Turnhallenbauverein in Laupheim.
Ja, Turnhallenbauverein war 1926 ein Sponsoring-Club, wenn man so will, für die erste Turn- und Festhalle, die sogenannte Bühlerhalle, die gibt es heute noch, die hat so Art-Deco-Elemente sogar. Und da hat man sich zusammengetan, die ganzen wichtigen Leute aus Politik und Gesellschaft, und haben gesagt, wir sammeln jetzt Geld in der ganzen Welt. Und das meiste Geld kam wieder aus Amerika, von der Familie Steiner, dem Hopfenhandel, und noch viel mehr von Karl Lemmle aus Los Angeles.
Eine wunderbare Überleitung zum vermutlich wichtigsten Laubheimer der Geschichte, nämlich Karl Lemmle, vermutlich der berühmteste Sohn der Stadt Laubheim. Wer war Karl Lemmle und wie hat er zu diesem gelungenen Miteinander von Jüdinnen und Juden und Laubheimern, Bürgerinnen und Bürgern beigetragen?
Karl Lemmle war 1867 geboren in Laubheim und ist dann mit 17 ausgewandert, mehr oder weniger mittellos, ist seinem älteren Bruder gefolgt und war einfach Wirtschaftsmigration in die USA. Oft sind sie nur in die größeren Städte, aber viele sind bis nach Amerika, Millionen. Und er ist mit 17, 1884 angekommen und hat erst 1892 seinen ersten festen Posten gehabt. Also das muss man auch nicht romantisieren oder idealisieren. Diese Auswanderungsgeschichten waren immer oft auf der Kante. Es gab sogar Leute, die zurückgekommen sind, weil es nicht geklappt hat. Und bei ihm hat es geklappt und er ist in der Textilbranche gelandet. Und dann ist er zufällig kurz vor dem Schwabenalter mit 39 komplett umgesattelt, ist nach Chicago und hat ein Kino gekauft. Und ein zweites Kino hat Universal Pictures gegründet 1912, Universal City, das größte Filmstudio der Welt, gebaut 1915, und hat dann zigtausende Filme produziert bis 1936, als er dann ausgestiegen ist. Und trotzdem dieser intensiven Lebensfüllung durch Filmgeschichte und Kino hat er fast jährlich, wenn es irgendwie ging, Laubheim besucht. Dann hat seine Heimat unterstützt, er hat eine Armenstiftung gegründet, er hat ganz jetzt aktuell in diesem Jahr, er hat die Olympischen Spiele gefördert, obwohl er damals schon verfolgt und verunglimpft wurde in Deutschland, hat er 1932 Geld gesammelt für die olympischen Sportler aus Deutschland, weil Deutschland ja gar kein Geld hatte für einen Ausflug nach Los Angeles, wo die Spiele stattgefunden haben. Also er hat unglaublich viel für seine Heimat gemacht und hat dann diese Bekämpfung, die auch in den 20er Jahren der Antisemitismus gegen ihn spürbar geworden ist, er hat im Westen nichts Neues getreten, Oscar bekommen und er ist dann massiv bekämpft worden, der Film. Und trotzdem hat er Laubheim immer in Kontakt gehalten und hat die Leute in dieser schwierigen Zeit auch über Wasser gehalten.
Herr Niemitz, 100 Jahre alte Aufnahmen, historische Aufnahmen auch der Stadt Laubheim, den ganzen Film bekommt man auch bei Ihnen im Museum zu sehen. Kam Karl Lemmle danach nochmal zu Besuch nach Laubheim?
Ja, es gab nochmal eine große Aktion. Er war vorher schon Ehrenbürger ernannt worden und 1927 hat er in einem Neubaugebiet eine ganze Straße bekommen, eine Karl-Lemmle-Straße. Also da hat das Miteinander noch sehr gut funktioniert und die Zäsur war dann im Westen nichts Neues, der eben von den Rechtsnationalen und allen Extremen in Deutschland und überhaupt auf der ganzen Welt stark bekämpft wurde, weil er als antideutscher Film interpretiert wurde, obwohl es eigentlich ein Antikriegsfilm war.
Dieses Miteinander, das wir im Film gesehen haben, Herr Blume, wenn Sie solche historischen Aufnahmen sehen, würden Sie sich dann genau solch ein Miteinander für heute wieder zurückwünschen? Dann wäre Ihre Stelle vielleicht auch überflüssig.
Ja, ich hoffe tatsächlich, dass meine Stelle irgendwann überflüssig sein wird. Und wir haben ein solches Miteinander. Also es gibt tolle Menschen, die zusammenarbeiten. Es gibt wieder gemischte Paare. Es gibt natürlich ganz viel interreligiösen Dialog. Und in einer gewissen Hinsicht ist das natürlich das, was die Terroristen bekämpfen. Also sie wollen nicht dieses Miteinander von verschiedenen Religionen. Und dass hier in Deutschland Christen, Juden, Muslime, Nichtreligiöse gleichberechtigt zusammenleben, das stört Menschen überall, weil sie jetzt sehen, selbst der Terror der Nazis hat das nicht beenden können und deswegen ist das wichtig, daran zu erinnern und gleichzeitig zu sagen, wir wollen das wieder, dieses Miteinander, und wir wollen es besser.
Terror ist auch ein gutes Stichwort, kommen wir gleich auch noch zu sprechen, auf die schrecklichen Ereignisse in Israel im vergangenen Jahr, am 7. Oktober. Allerdings, man kann durchaus das Gefühl haben, dass dieses Miteinander ja Risse bekommt, wenn man mal die Zahlen ansieht, der polizeilich erfassten Delikte im Bereich Antisemitismus. Wir haben sie hier vorliegen. Die Jahre über hinweg konstant mit Ausreißern 2021, jedoch 2023 sticht extrem ins Auge. 5.164 antisemitische, polizeilich erfasste antisemitische Strafdelikte. Das ist eine Steigerung. Warum? Woher kommen diese Auswüchse?
Also man kann hier auch schon sehen, dass es durchaus schon einen Anstieg gegeben hat. Ja, deswegen hat man ja dann auch mein Amt geschaffen 2018. Wir haben das weltweit und das ist vor allem Digitalisierung. Das heißt also, der Antisemitismus war nie weg, auch nicht in der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Aber durch das Internet vernetzt es sich jetzt wieder. Ja, Leute können sich jetzt den ganzen Tag mit antisemitischen Verschwörungsmythen vollballern. Jetzt übrigens ganz aktuell Kamala Harris in den USA, die neue voraussichtliche Präsidentschaftskandidatin, ist mit einem jüdischen Mann verheiratet. Und jetzt schon sehe ich im Internet wieder massive antisemitische Verschwörungsmythen, auch zum Beispiel durch Elon Musk. Und was die Hamas gemacht hat, dann am 7. Oktober...
Das können wir auf einer zweiten Statistik sehen, die antisemitischen Vorfälle, jetzt allerdings dokumentiert von der Stelle für Antisemitismus, nicht polizeilich erfasste antisemitische Vorfälle. Aber hier sehen wir sehr deutlich die Entwicklung des Jahres 2023 und es fällt sehr deutlich ins Auge. Der Oktober hat einen Riesenausschlag. Also die Hamas hat den Antisemitismus mit ihrem Anschlag am 7. Oktober durchaus befeuert.
Genau, oder? Also die Nazis haben ja damals ganz gezielt Radio und Film genutzt. Ja, also da ist zum Beispiel Jud Süß, einer der gefährlichsten Verschwörungsfilme, die jemals gedreht worden sind, spielt übrigens auch in Württemberg. Ja, also es ist sozusagen die Hamas nutzt das Internet, so wie davor schon der Islamische Staat. Das heißt, die machen dieses Massaker, dieses Terrormassaker, die Geiselnahme am 7. Oktober und streamen das live, direkt auf die ganze Welt. Wir hatten es bei uns auf den Schulhöfen. Und die Strategie dahinter ist, dass sie sagen, selbst wenn 90% der Leute gegen uns sind, wenn wir nur 10% radikalisieren und auf unsere Seite bringen und sagen, das ist gerecht und wir müssen gegen die Juden und die Zionisten kämpfen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Und genau das passiert also weltweit. Das heißt, es gelingt der Hamas, die Gesellschaft zu polarisieren. Und gerade für viele jüdische Studierende, die selber vielleicht eher auch linksorientiert waren, war das sehr heftig zu erfahren, dass teilweise Freundinnen und Freunde, wo man gemeinsam zum Beispiel für MeToo, also gegen Gewalt gegen Frauen demonstriert hatte, jetzt auf Distanz gegangen sind und gesagt haben, nee, also was die Hamas da macht, das ist Widerstandskampf, das ist gerechtfertigt. Der traurigste Hashtag war MeToo unless you are a Jew. Also quasi, wenn man eine Jüdin ist, dann wird auch sexualisierte Gewalt gerechtfertigt. Und ich muss leider sagen, dass wir auch in diesem Jahr mit einem erhöhten Aufkommen zu rechnen haben. Wir sehen es jetzt schon. Ein Teil der Leute hat sich radikalisieren lassen. Und gerade auch gebildete Leute und gerade auch in den Hochschulstädten.
Aber alleine das Streaming dieses Terrorangriffs erklärt nicht diesen eklatant hohen Anstieg der Zahlen. Was ist da alles vorgefallen nach dem 7. Oktober? Was passiert da?
Also es wurden beispielsweise natürlich von Menschen, die gesagt haben, dass das ein ungerechtfertigter Angriff, ja, wie ich zum Beispiel. Wir haben natürlich Israel-Fahnen beispielsweise. Wir haben gesagt, wir stehen zusammen, so wie wir auch die Ukraine an der Seite der Ukraine stehen. Wenn ein verbündetes Volk, ein verbündeter Staat angegriffen wird, stehen wir dazu. Und dann wurden Flaggen beschädigt. Dann wurden Schmierereien, haben wir ganz viele, teilweise auch an Gebäuden, Bedrohungen. Auch in meinem Fall, das stand ja sogar in der Zeitung, meine Familie und ich sind auch von Hamas.
Sie bekommen immer wieder auch E-Mails antisemitischen Inhalten.
Die Morddrohungen.
Genau, Morddrohungen, die Markierung mit dem roten Dreieck und so weiter und so fort. Das heißt, das ist tatsächlich explodiert. Also die Hamas hat ja nicht aufgehört am 7. Oktober mit dem Streaming, sondern sie hat Leute aufgefordert. Es gab sogar den Aufruf zu einem Tag des Zorns, wo alle Muslime hätten Juden angreifen sollen. Das ist nicht geschehen, Gott sei Dank.
Ja.
Also das überwiegend die allergrößte Mehrheit, auch der Musliminnen und Muslime in Baden-Württemberg, hat sich verantwortungsvoll verhalten. Aber es ist durchaus so, dass wir weltweit und auch in Deutschland durchaus einen Anstieg des Antisemitismus haben. Also ein Teil dieser Polarisierungsstrategie der Hamas ist aufgegangen.
Mhm. Herr Niemetz, vielleicht zum Abschluss die Frage an Sie. Was kann man dagegen tun und wie kann eine Ausstellung, die den Fokus genau auf dieses Miteinander zwischen unterschiedlichen Religionsgemeinschaften legt, dabei helfen, genau gegen solchen Antisemitismus anzukämpfen?
Ja, man muss vielleicht noch mal ein bisschen kleiner anfangen. Man muss vermitteln, was man unter Gemeinsinn versteht. Also früher gab es das Fach Gemeinschaftskunde und das hört sich alles so simpel an, aber es ist es eben nicht. Es ist auch nicht unanstrengend, eine Gesellschaft zu gestalten. Das muss man alles eigentlich schon lernen. Aber der Mensch muss lernen und Gemeinsinn kann man lernen und praktizieren. Und in unserem Museum kann man eben lernen, in welchen Epochen verschiedene Praktiken und Muster an Gemeinsinn umgesetzt wurden. Das ist das Entscheidende,
die Umsetzung. Demokratie ist uns nicht angeboren. Ja. Wir müssen sie lernen und Laupheim ist ein super Ort, um Demokratie zu lernen.
Wunderbar. Vielen Dank Ihnen beiden. Also, meine Damen und Herren, der Besuch im Museum lohnt sich doch, denn dort gibt es nicht nur alte Meister und verstaubte Exponate. Das Museum zur Geschichte von Christen und Juden finden Sie in Laupheim im Landkreis Biberach, dort im Schloss Groß-Laupheim. Ist die neue Dauerausstellung Jüdische Beziehungsgeschichten zu sehen. Geöffnet ist das Museum immer Dienstag bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr.
Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und bei YouTube. Weitere Infos gibt's auf kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast@kipp-radio.de. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch den Kanal, so verpassen Sie keine neue Folge mehr. Und wem das nicht reicht, über 100 weitere Podcast-Folgen warten nur darauf, entdeckt und durchstöbert zu werden. Hier auf Podigy und überall da, wo es Podcasts gibt.